Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke dir für die Geschichte der Stadt Ninive und Jona. Und ich danke dir, dass wir da heute eintauchen dürfen. Und dass du unsere Herzen da motivierst und engagierst, zu spüren, was du uns sagst durch das Buch Jona. Danke dafür. Amen. Amen. Ich mache immer zum Jahreswechsel, frage ich immer Gott, Gott, was hast du so als Herzschlag für mich für dieses Jahr oder fürs Quelltor oder für meine Frau? Was kann ich meiner Frau sagen, dass sie mal... Meistens spricht er dann nur über mich. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es nur ein Wort, manchmal ist es ein Buch oder eine Person in der Bibel. Und dieses Jahr war es das Motto, alte Wege verlassen und neue Wege gehen. Und das hat mich ein bisschen begleitet. Und als wir in Bethel waren, in Reading, da in den USA und dann auch die Zeit danach, die wir miteinander verbracht haben, hat Gott ganz viel nochmal betont bei mir von alten Wegen, die ich gehe und wo er sich wünscht, dass ich neue Wege gehe. Und das ist ja einerseits herausfordernd, aber andererseits ist es wunderschön, weil wenn Gott neue Wege anordnet, dann ist damit immer ein Riesensegen mit verbunden. Und es ist echt fantastisch. Die, die mich kennen, ihr wisst ja, dass ich vom Arbeiten her eher so ein bisschen strukturiert und gewissenhaft bin. Ich bin so der G-Typ bei Persolog oder DISC, wenn ihr das kennt. Vom Herzen her bin ich aber sehr neugierig und wissbegierig. Ich will immer lernen, ich will wissen, wie Dinge funktionieren, wie Menschen ticken. Und als Christ auf dem Weg, Christus in allem ähnlicher zu werden, da habe ich echt so das Motto, weniger von mir und mehr von ihm. Also ich selbst immer mehr zu sterben und dass Christus immer mehr in mir Gestalt annimmt. Und so bin ich eigentlich immer auf der Suche auch nach neuen Wegen. Es ist jetzt kein rastloses Christsein, wo ich denke, oh, ich muss immer noch besser werden, mich verbessern und perfektionieren und so. Sondern nee, ich ruhe voll in Gott. Ich bin da in seinem Shalom-Frieden. Aber ich weiß, dass er immer wieder Neues hat. Für mich und auch fürs Quelltor. In Matthäus 9, Vers 16 und 17, da spricht Jesus und er sagt, niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt er von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Könnt ihr die Irene Moser mal fragen vom Netrof, die wird euch das sicherlich bestätigen. Und dann sagt Jesus, man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. So, ich reflektiere mich und meine Wege, ich versuche kreativ zu sein, über den Tellerrand hinaus zu sehen, mit den Augen des anderen auch mal zu sehen in einem Dialog. Und da kam eben im Jahreswechsel dieses alte Wege verlassen, neue Wege gehen. Und ich wusste aber gleich von Beginn an, Gott ging es nicht darum, neuen Wein in neue Schläuche bei mir zu füllen. Und ich hoffe, ihr kommt jetzt mit dem Bild mit. Also nicht so das übliche Handeln des Christian in seiner Jüngerschaft zu wachsen oder im Quelltor kreativ und abwechslungsreich zu sein. Es ging nicht darum, statt Wein in neue Schläuche zu füllen. Ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, jetzt möchte ich mal, dass du stattdessen Orangensaft frisch gepresst ohne Schläuche trinkst. Also mal so richtig Wege verlassen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
So, okay, cool. Also nicht das Alte in neue Wege zu pressen, sondern da einen neuen Weg zu gehen. Letztes Jahr im Sommer habe ich ein Lied gehört von der Brooke Ligertwood. Kennt ihr Brooke Ligertwood oder Brooke Fraser? Sie hat ganz viele Lieder von Hillsong oder für Hillsong auch geschrieben, hat Soloalben auch rausgebracht. Das Lied Hosanna, was wir heute gesungen haben, das ist zum Beispiel von ihr. Und ich hatte ihr ein Album von ihr gehört letzten Sommer und da war ein Lied drauf und in dem Lied ging es um die Stadt Ninive. Und das Lied erklärt die Geschichte Ninives. Das ist die Hauptstadt des damaligen Assyrischen Reiches. Das war ein richtig großes Teil, also eine richtig große bekannte Stadt. Heute sind die Reste von Ninive sind Teil von Mosul. Mosul kennen wir viel aus der Irak-Krise. Mosul ist die zweitgrößte Stadt des Irak. Da war also Ninive. Über die Stadt Ninive wird uns im Buch Jona berichtet. Ich habe schon gesagt, es war damals diese Hauptstadt zur damaligen Zeit. Und nun gibt es Jona. Jona ist ein Prophet, der wird von Gott berufen, in diese Stadt zu gehen, das Volk dort zur Buße aufzurufen. Voll cool, oder? So, was macht Jona? Er haut ab. Das ist genau das Gegenteil. Viele von euch kennen die Geschichte. Er geht in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis, geht da auf ein Schiff. Das Schiff gerät in einen heftigen Sturm. Alle auf dem Schiff beten zu ihren verschiedenen Göttern und machen sich Stress. Und sie sind verwundert über Jonas Ruhe. Jona hockt da so ganz ruhig, heißt es. Und dann fragen ihn so, hey, was ist eigentlich deine Geschichte? Er erzählt es. Dann hören sie von seinem Ungehorsam gegenüber seinem Gott und hatten dadurch die Antwort, welcher Gott jetzt für den Sturm verantwortlich ist. Jonas Gott. Super, nur weil du nicht gehorsam bist, hocken wir jetzt hier im Sturm. Sie fragten ihn, was sie mit ihm machen sollten. Jonas sagt, dann werft mich doch ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn wegen mir ist dieser Sturm über uns gekommen. Also ist ja schon ganz tugendhaft, fast ritterlich, ne? Und zuerst weigern sie sich aber und sie versuchen durch Rudern ans Land zu kommen und sie schaffen es aber nicht. Und schlussendlich heißt es, sie beten zu Gott, dass Gott ihr unschuldiges Blut ihnen nicht anrechnet, aber sie werfen den Kerl jetzt über Bord. Jona versank im Wasser, das Meer wurde still und dann passiert was Erstaunliches. Es heißt, die anderen im Boot sind Heiden, die verschiedene Götter anbeten. Dann heißt es, alle im Boot ergriff große Ehrfurcht. Wir kennen die Geschichte, Jona landet im Bauch eines großen Fisches, bleibt dort 3 Tage und 3 Nächte. Er geht durch einen Prozess der Läuterung und dann betet er und gelobt Gott die Treue. Da befahl Gott dem Fisch, den Jona auszuspucken und es geschah dann so. Nun machte sich Jona auf den Weg zu Ninive, wobei ich mir denke, er hat erstmal ordentlich sich gereinigt und geduscht. Nach 3 Stunden Fischbauch. Es war der 2. Test heute Morgen. Der erste Test war April, Mai, das war der 2. Test. Bestanden, Kerstin, super. So, und dann geht er in die Stadt rein und das heißt, die Stadt war sehr groß und er ging nur in das erste Drittel der Stadt und er rief laut, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und da geschieht es, da begannen die Menschen der Stadt zu fasten und Buße zu tun. Und sogar der König der Stadt, ein heidnischer König, vernahm das und dann befahl er von oberster Stelle der ganzen Stadt, ruft mit aller Kraft zu Gott und kehrt um von euren falschen Wegen. Und er ordnet an, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind und sogar jedes Tier darf kein Fleisch mehr essen und soll fasten. Oberste Anordnung. Ein vom König angeordnetes Fasten zur Buße. Und das ist keine Show, sondern ist echt Ausdruck einer ehrlichen Herzensveränderung. Der König macht genau das. Er verlässt alte Wege und geht neue Wege. In Jona 3, Vers 10 heißt es dann, Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, also das Gericht, und er tat es nicht. Gott sieht die Demut und Ernsthaftigkeit des Volkes. Er stoppt sein Gericht über Ninive. Wow, wie genial ist das denn, oder? Ist nicht stark, ist unser Gott? Genau wie Kerstin vorhin gesagt hat. Ein Gott der Liebe. Das muss doch Jona total gefreut haben, oder? Der Prophet endlich stellt er sich der Aufgabe, geht dahin und ist erfolgreich. Jetzt möchte ich mit euch im Kapitel 4 ein paar Verse lesen. Jona Kapitel 4, ab Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Auf diesen Selbstmordgedanken geht der Herr gar nicht ein. Er sagt dann nur, da sprach der Herr, hey, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, also pflanzte eine Rizinusstaude, die wuchs über den Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Erinnert es euch an eine weitere Person in der Bibel? Elia, genau, sehr gut. Elia hatte ein ähnliches Armageddon mit sich selbst. Und jetzt passt mal auf, was Gott macht. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Also wieder Drama. Da sprach Gott zu Jona. Gott ignoriert das wieder. Er sagt: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und dann im Vers 11: Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Er malt Jona hier ein ganz klares Bild, wo Jonas Herz liegt. Da tut eine ganze Stadt Buße und Jona wird zornig. Was ist denn da los? Ich glaube, Jona war eifersüchtig. Er war der Meinung, dass das Heil Gottes nur für das Volk Gottes, das heilige Volk Israel, zur Verfügung steht. Doch Gott hatte andere Pläne. Und er zeigt ihm das am Beispiel des Rizinus. Du hast Mitleid mit einer Pflanze, aber nicht mit 120.000 Menschen, die Errettung durch den lebendigen Gott so viel mehr nötig haben als diese Pflanze. Gott erteilt dem verärgerten Propheten eine Lektion über Mitgefühl. Er erinnert Jona daran, dass sich Gott freut, seine Gnade jedem zu geben. Nicht nur dem Volk Israel, auch den Heiden. Das Buch Jona, das enthält wahrscheinlich für mich die eindeutigste Botschaft des Alten Bundes zum Thema rettender Gnade und mitfühlender Barmherzigkeit. Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit allen Menschen, die ihm ihr Leben anvertrauen. Alle, die sich ihm anvertrauen, dafür ist seine Gnade da. Ninive und seine Menschen, die offenbaren das Herz von Jona. Es zeigt ganz deutlich, wo er steht. Dieselbe Erfahrung macht auch die junge Gemeinde und auch Petrus in der Apostelgeschichte. Es gibt eine ähnliche Situation. Petrus predigt, ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 10. Und dann bekehren sich die Leute und auch die Heiden werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann geht es darum, sie zu taufen. Und sie regen sich auf und er sagt: Wie kann man jemand die Taufe verwehren, der vom Heiligen Geist erfüllt ist und sein Leben Jesus gegeben ist, selbst wenn er Heide ist? Und Paulus schreibt es im Römerbrief ganz deutlich, Römer Kapitel 3, Vers 28 und 30. Römer 3, 28 ist übrigens der Schlüsselvers in Martin Luthers Leben. Das ist der Vers, der ihm zu der Erkenntnis gebracht wird: Aus Gnade werden wir errettet, nicht durch Werke. Da schreibt Paulus an die Römer: So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Und dann stellt er die Frage: Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen, also die jüdischen Israeliten aus Glauben, und die Unbeschnittenen, die Heiden, durch den Glauben rechtfertigt. Und das ist das, was Gott Jona hier beibringt in dieser Geschichte, die für uns aufgeschrieben ist. Ich möchte gerne diesen Liedtext mit euch anschauen. Und der Max und der Tom, die haben den Text für euch und teilen das mal kurz aus. Ihr bekommt ein Blatt, das auf einer Seite der englische, auf der anderen Seite der deutsche Text. Ich möchte mit euch den deutschen Text lesen. Und zwar ist es ein Text über das Buch Jona, Und er fängt damit an im ersten Vers: Ninive, o Ninive, der Herr wendet sich dir zu. Erbarmen oder Unheil? Also du hast die Wahl, wirst du die Warnung beherzigen? Und dann heißt es im Chorus: Fall auf die Knie, reißt eure Götzen nieder. Wenn du die Hingabe wählst, dann wählst du das Überleben. Ruf seinen Namen an und wende dich ab von deiner Gewalt, und aus der Asche wird er dich wiederbeleben. Und dann kommt dieser Aufruf: Gott sei gnädig, Gott sei gnädig. Vers 2 handelt darüber, über Jonas Reue im Bauch. Ich weiß, dass du ein gnädiger Gott bist. Ich weiß, dass du langsam zum Zorn bist. Aber ich habe deine Liebe missverstanden. Vergib mir, Gott, dass ich weggelaufen bin. Und dann im Chorus: Du schicktest einen Wind, der den Ozean aufwühlte. Dennoch rebellierte ich, mein Herz war nicht offen, aber als ich betete, warst du da und hast gewartet. Ich legte ein Gelübde ab, um dein Heil zu verkünden. Das ist, wo er im Bauch diese Umkehr macht. Dann kommt eine Bridge. Als ich dieses Lied gehört hatte im Auto letztes Jahr im Sommer, habe ich das Lied so gehört und ich höre so den ersten Teil, die Geschichte von Jona. Ja, stimmt genau. Jona, sag's ihnen. So ein unheiliges Volk. Ich meine, wie können sie das tun und sündigen und was sie da alles machen? Und ich war so voll auf Gottes Seite und auf Jona. Ja, hey, boah, go for it, ne? Sei du derjenige, der ihnen verkündet das Heil Gottes. Dann kommt die Bridge und die Bridge ist dann auf einmal aus der Sicht des Künstlers von Brooke Ligertwood. Sie reflektiert auf einmal und da heißt es in der Bridge: Heiliger Geist, hilf mir zu sehen, wo Ninive in mir ist. Boah, ich saß im Auto, mein Herz hat gebebt und die Tränen sind mir runter, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie verurteilend ich im Beginn des Liedes war. Wer bin ich? Und ich habe gemerkt, dass Gott zu mir sagte: Christian, da sind noch alte Wege in dir, die sind nicht gut. Und du musst neue Wege gehen. Und es hat mich echt getroffen. Und dann betet sie in dem Lied: Wende doch nochmal deinen Zorn ab, oh Gott, erbarme dich. Vollkommener Prophet, Priester und König Christus, du hast den Preis bezahlt. In seinem Leib trug er meine Sünde, jetzt auch für alle, die ihm vertrauen. Gott hat Erbarmen, Gott erbarme dich über uns. Und das Lied hat mich in dem Moment so voll überführt und auf eine Reise genommen zu dem ganzen Thema Stolz und Demut im Herzen. Und ich habe bei mir geschaut, also ich habe den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden, da in dem Gottesmoment im Auto: Wo ist in mir noch Schlechtes und Böses? Wo bin ich stolz? Wo bin ich vielleicht egoistisch? Und verstehe mich nicht falsch, ich bin mir meiner Errettung und Vergebung sehr sicher. Durch Jesu Blut bin ich die Gerechtigkeit Gottes und rechtmäßiger Himmelsbürger. Aber ich bin immer noch ein Jünger des Rabbi. Ich bin immer noch am Lernen. Ich bin immer noch nicht perfekt. Und es sind nicht die 7 Todsünden, die Gott in mir ansprach. Es sind eher so Kleinigkeiten oder Herzenseinstellungen, wo einfach noch Stolz bei mir war. Auf dieser Reise habe ich auch gemerkt, ich glaube, jeder ist grundsätzlich mit Stolz herausgefordert. Ich glaube, dass keiner seine göttliche Demut perfektioniert hat, sonst wären wir, glaube ich, nicht mehr hier, sondern schon entrückt. Also ist da immer eine Portion Stolz, durch die der Teufel versucht, in uns einen Köder zu legen, uns abzulenken, uns niederzumachen, uns in Sünde zu verstricken. Und wir wissen, Stolz war und ist immer die Wurzel von Sünde. Adam und Eva sind die ersten Menschen, die darauf reingefallen sind. Die Schlange hat sie beim Stolz gepackt. Und da haben wir jetzt Jona, den Propheten, ein Kind Gottes, und auch dieses Kind Gottes kämpft extrem mit Stolz. Erst mit Furcht und Angst und später aber mit diesem Stolz. Und ich möchte mit euch jetzt abschließend kurz über das Thema Demut und Gnade sprechen. Ich glaube, alles, was vom Herrn kommt, ist seine Gnade. Da ist kein Verdienst, wir können nichts durch Leistung in Gang setzen. Unsere Rettung, unser Frieden, unsere Heilung, unsere Finanzen, jede Form von Führung vom Heiligen Geist, alles ist Gnade, ein unverschämtes Geschenk Gottes, das uns durch Jesu Tod und Auferstehung teuer erkauft wurde. Wir sind herausgenommen aus dem Zustand des ewigen Todes und der ewigen Verdammnis, nicht mehr von den eigenen Fehlern und Sünden geplagt zu werden oder von Sinnlosigkeit oder von irgendwelchen Ängsten. Das ist Gottes Gnade, sein Geschenk. Und da ruft er uns heute auch noch jeden Tag mit hinein. Das ist sein Angebot, da reicht er uns seine Hand und sagt, nimm meine Gnade. Und das alles braucht aber eine Voraussetzung, und das ist Wahrheit. Und Wahrheit auf zwei Ebenen. Die erste Ebene ist, Gott als die Wahrheit anzuerkennen, dass er die Wahrheit ist. Und die zweite Ebene, die Wahrheit über meinen eigenen Zustand zu sehen. Gott hat dich als Wahrheit anerkannt und angenommen. Und da in diesem Moment im Auto wurde mir die Wahrheit über meinen eigenen Zustand bewusst. Und ich glaube, wir können uns da alle mit reinnehmen, dass ich sage, dass wir manchmal mit Stolz herausgefordert sind. Und das ist was, was mich immer wieder bewegt, auch bei Menschen, wenn ich Menschen begegne, wenn ich mit Menschen in Gesprächen oder in der Seelsorge bin. Und das ist auch was, wo ich mir denke, wo wir als Leib Christi hier in Deutschland, hier in München und auch hier im Quelltor, könnt ihr euch erinnern, als wir vom Bethel zurückkamen, wir haben diesen Sonntag erzählt, wo wir gesagt haben, so vieles ist gut, aber da geht noch mehr. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo Gott uns auch herausfordert und sagt, hey, in der Schublade und der Ecke, da ist einfach noch Stolz, da geht ein bisschen mehr Wahrheit, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Gnade. Also die Wahrheit über Gott, wie er sich selbst offenbart in seinem Wort, ein gnädiger, liebender Vater, freundlich, vergebend, geduldig, liebevoll, aufhebend, tröstend, sich um dich sorgend, der seinen Sohn gesandt hat. Und sein Sohn hat alles am Kreuz bezahlt. Das ist die Wahrheit über Gott. Die muss ich als erstes erkennen und begreifen und auch annehmen für mich. Ja, ich glaube, du bist dieser gute Gott der Gnade. Und dann die Wahrheit über mich, wenn ich seine Gnade haben möchte, muss ich ehrlich sein mit mir. Mir nichts mehr vormachen. Mich nicht selbst täuschen. Dinge, die nicht in Ordnung sind, nicht bagatellisieren oder verstecken oder schönreden oder abschwächen oder den wahren Sachverhalt wegschieben. Und beides ist so wichtig. Die erste Wahrheit, Gott als Wahrheit zu erkennen. Denn erst wenn wir Gottes Reaktion auf uns kennen, können wir ehrlich werden vor ihm. Wenn wir wissen, dass er gut reagiert mit uns, dass er es gut meint mit uns, dann habe ich kein Problem mehr, ehrlich ihm gegenüber und mir gegenüber zu sein. Weil dann weiß ich, dass die Kraft des Heiligen Geistes mir hilft, ehrlich zu sein. Dann erlebe ich auch Erleichterung. Ich erfahre, wie ich von ihm gehalten und aufgebaut werde, wie er mich segnet. Und es gibt was ganz Interessantes. Es gibt nämlich keine Begnadigung ohne die Wahrheit des Schuldbekenntnisses. Wo keine Schuld ist, da benötigt es ja keine Gnade, oder? Wo keiner zu Tode verurteilt ist, muss man den Todesspruch nicht aufheben. Wo wir aber schuldig geworden sind, da ist Gottes Gnade groß. Und Paulus schreibt es sogar, da wo große Schuld ist, ist Gottes Gnade extra groß. Gott hat kein Problem mit der Größe unserer Schuld. Egal wie klein oder wie groß, seine Gnade ist genug. Und es ist mir so bewusst geworden, wenn wir uns Gottes Gnadenreaktion bewusst sind, wenn wir wissen, wir kennen seine Wahrheit und wir sind ehrlich mit uns, wir leben Wahrheit mit uns, dann weiß ich, er ist ein Gott, der mir genau richtig begegnet. Dann kann ich schonungslos ehrlich mit ihm und mit mir selbst sein. Die Bibel nennt diese Haltung Demut. Demut ist es, die Wahrheit auf meine Person anzuwenden. Gerade die Dinge, die ich nicht kann, die ich nicht bin, die ich nicht habe, mich ehrlich im Spiegel anzusehen. Das bin ich nicht. Hier lebe ich rein und heilig, hier kämpfe ich mit Sünde und Egoismus oder Besserwisserei und Stolz. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Es gibt in der Bibel 3 Stellen mit identischem Wortlaut. Jakobus 4, Sprüche 3, 1. Petrus 5. Ihr könnt die Notizen dann vom Internet euch ab Montag runterladen, das nochmal nachlesen. Und wisst ihr, was da steht? Wem gibt Gott Gnade? Dem Demütigen. Hat jemand seine Bibel gelesen? Gott gibt dem Demütigen Gnade. 3-mal ist es in der Bibel. Wenn wir erleben wollen, dass von Gott Hilfe kommt, wenn wir gesegnet werden wollen, gibt es ein Verfahren, dass wir uns vom Herrn diese Wahrheit schenken lassen können. Und das ist Demut. Jona hat es auf die harte Tour im Bauch des Fisches lernen müssen. Als ich jung war, gab es eine Band, die hieß DC Talk, die hatte ein Lied, Some People Gotta Learn the Hard Way. Manche müssen es auf die harte Tour lernen. In meiner Beziehung mit Gott habe ich auch manches auf die harte Tour lernen müssen. Ich liebe die leichte Tour. Die leichte Tour ist Demut. Und dann dürfen wir Gottes Gnade und Hilfe erfahren. Übrigens nicht, dass wir uns missverstehen. Gott liebt auch den Unehrlichen. Er liebt den Stolzen, er liebt den Angeber, den Lügner, den Täuscher, den Maskenträger. Aber was Gott macht, er hilft dem nicht unbedingt oder stellt sich ihm sogar entgegen, wie bei Jona. Ein bestimmtes Maß von Widerstand kommt nicht immer vom Feind, sondern durchaus auch von Gott. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es in Sprüche, und den Demütigen gibt er Gnade. Jakob kämpfte zum Beispiel mit Gott, um das herauszufinden. Kannst du nachlesen. Er hat mit Gott gekämpft und gerungen. Wer meint, er hat gesiegt? Gott. Ich weiß, eine rhetorische Frage. Interessant ist, Jakob hatte lebenslang eine Kampfverletzung, die ihn daran erinnerte. Seine Hüfte hinkte seitdem. Jeden Morgen stand er auf. Stimmt, Gott, du bist größer. Du bist die Wahrheit. Du bist Gott, sonst keiner. Und ich nicht. Demut ist, sich nichts vorzumachen über sich selbst, sondern seine Grenzen und Fehler zu sehen und einzugestehen. Und meine Güte, habe ich mir schon die Hörner abgestoßen. Einige von euch sicherlich auch, wo wir dachten, wir wissen es besser. Ich will nicht mit Gott kämpfen müssen. Ich will demütig sein. Ich will verletzungsfrei ohne Handicap durchs Leben gehen. Demut ist auch eine Entscheidung, die ich anziehe wie ein neues Kleidungsstück. Und da möchte ich uns herausfordern, immer wieder die Robe des Stolzes ans Kreuz zu nageln, hierhin, und den Mantel der Demut anzuziehen. In der Bergpredigt beginnt Jesus mit den Seligpreisungen. Und Matthäus 5, Vers 3 ist gleich eine der ersten. Selig oder glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Zu erkennen, ohne Gott kann ich nichts. Ich brauche diesen Gott. Ich bin abhängig von ihm. Und Jesus selbst lebte in totaler Abhängigkeit vom Vater. Er handelte nur, wie er vom Vater gelehrt wurde. Er sagte nur, was er von ihm hörte. Auch Paulus verließ sich nur auf Jesus. Es gibt zwei Stellen. Einmal in Philipper 3, da sagt Paulus, auf was er alles hätte stolz sein können. Seine Herkunft, seine Ausbildung als Rabbi, seine Erfolge. Aber er sagt, all das ist nichts. Und an die Korinther in Kapitel 15 schreibt er, dass er der unbedeutendste der Apostel ist und dass es eigentlich nicht wert ist, Apostel genannt zu werden. Das ist der mit den großen Missionsreisen und der das halbe Neue Testament geschrieben hat. Demut, Herzenshaltung. Den Demütigen gibt der Herr Gnade. Wir müssen nicht damit angeben, wie toll wir sind oder aus welcher vornehmen Familie wir kommen. Nicht mit den Muskeln spielen, unsere Erfahrungen betonen. Und das Wunderschöne ist, der Heilige Geist lehrt uns, wie Wahrheit uns zur Demut führt. Und Demut macht den Weg frei zur Gnade. Ich möchte die einladen, die auf YouTube oder auf der MP3 das anhören oder ansehen, einfach einen Moment jetzt zu haben mit der Instrumentalmusik, die eingespielt wird, und zu reflektieren und zu sehen, wo hast du noch Ninive in dir? Und dann es einfach vor Gott zu bringen. Einen demütigen, liebevollen, gnädigen Gott, der Liebe ist und zu dem wir mit allem kommen können, was in uns ist. unsere Sünde bei ihm ablegen und er uns frei macht davon. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die Wahrheit über Gott erkennt und auch ehrlich mit euch sein könnt, Wahrheit zu leben. Und für uns hier möchte ich uns einfach nochmal eine Reflexionszeit geben zu dem Gesagten, indem wir das Lied jetzt auf eine Videoeinspielung ansehen und nochmal anhören. Und ich wünsche dir, genauso wie mir, und ich bin immer noch in dieser Gotteserfahrung des Ninive-Suchen in mir, nicht aus Minderwert und nicht aus falscher Demut oder so, sondern einfach aus dem Willen, ihm ganz zu gehören, ehrlich mit mir und ehrlich mit Gott zu sein.
Spirit, help me see.
Jesus, ich danke dir für diese Geschichte aus deinem Wort über Jona und Ninive. Und Herr, wir sind einfach hier vor dir. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns in unserem Herzen immer wieder zeigst, wo Stolz ist, wo wir Wege gehen, die nicht gut sind. Schenk uns Mut, alte Wege zu verlassen und neue Wege zu gehen. Und Herr, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, groß an Gnade und Liebe. Und dass wir all unseren Stolz beiseite legen können, weil wir wissen, dass du gut bist, können wir uns dir immer anvertrauen. So bete ich einfach, da wo ein Stück Ninive in uns ist, das rauszunehmen und uns aufzuzeigen. Als ich heute Morgen für den Gottesdienst gebetet habe, da kam mir noch so, ich dachte so, heute Morgen gibt es glaube ich drei Personengruppen hier. Es gibt Menschen, die einfach grundsätzlich echt demütig sind und die Wahrheit über Gott kennen und sich immer wieder ganz ehrlich Gott anvertrauen. Wenn du das bist heute Morgen, voll super, mach weiter. Ich glaube, es gibt eine zweite Gruppe von Personen heute Morgen hier, die so ein bisschen Ninive in sich haben, wie ich das bei mir entdeckt habe. Und ich möchte dich echt ermutigen, ganz ehrlich mit dir und Gott zu sein, dich ihm anzuvertrauen. Und dann gibt es, glaube ich, auch vielleicht einzelne Personen heute Morgen hier, die echt stolz sind. Aus verschiedensten Gründen, aus Enttäuschung von Christen oder Gemeinde, aus Ängsten, sich Gott anzuvertrauen, weil du für dich noch nicht herausgefunden hast, dass er tatsächlich ganz gut ist, wenn du dich ihm auslieferst. Oder einfach auch aus Lügen, die du glaubst, aus einer Härte des Herzens, wo du sagst, ich lasse niemanden mehr an mich ran, keine Menschen und auch kein Gott. Und da war mein Gebet heute Morgen, und das bete ich jetzt auch, Herr Jesus, dass du jedem Einzelnen begegnest, da wo er ist. Dass du dich offenbarst in deiner Liebe und Güte und uns immer wieder hilfst, aus dem Gefängnis Stolz rauszukommen und durch Demut deine Gnade zu erleben. Amen. Amen.